You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care.
I love it.
Hinterzimmer.
Komm, küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Jens Waldmann.
Hinterzimmer.
Hallo und herzlich willkommen hier im Komm Küssen Hinterzimmer. Mein Name ist Linus Volkmann. Mir gegenüber sitzt die Legende.
Quitty Seeds.
Hallo Quitty Seeds. Ich musste eben, bevor es losging, schon wieder ein bisschen schmunzeln, weil es gab so doch diesen Versprecher, den ich mal hatte, als ich so mit den Gedanken irgendwo anders war und immer gesagt habe, herzlich willkommen im Köln-Hinterzimmer. Und eben als ich dann loslegte, hörte ich mich das dauernd schon sagen. Deshalb, falls ich etwas distracted wirkte und gar nicht so in dem Moment, das stimmte. Ich wollte es genau richtig machen und jetzt habe ich es aber auch geschafft.
Ach, ein Glück, aber wirklich. Du hast alle Gehirnzellen schon wieder beisammen. Sag mal, wie geht's dir, Linus?
Genau, wir fangen ja ein bisschen an. Wir haben wieder ein tolles Thema für euch mitgebracht und werden euch hier die nächsten 3-4 Stunden glänzend unterhalten. Nein, es wird etwas kürzer. Und erstmal vielleicht so über das persönliche Einsteigen hier im Hinterzimmer. Nehmen wir es ja nicht so genau mit der Verortung. Ich sage ja immer gerne nichts übers Wetter. Das ändert sich eh. Und jetzt geht unsere persönliche Konstitution, ist aber Thema. Die ändert sich auch dauernd, aber ich kann es ja mal verraten, wir haben immer noch Corona.
Ja, wir sind schon auf dem Weg der Besserung und du hast mich nämlich schon überholt, habe ich bemerkt. Also und zwar in einem guten Sinne. Also bei mir hat es ja zuerst eingesetzt und bei dir dann irgendwie so 2 Tage später mit Symptomen. Und jetzt bist du schon wieder munter wie ein Rabe.
Wie ein Pferd im Wasser. Ja, also da steckt wahnsinnig viel drin und ich habe gedacht, wir könnten das ruhig auch nochmal hier darlegen, denn, halte ich fest, Quitty Seeds, Corona, das ist immer aktuell. Wenn man das jetzt in 2 Jahren hört, vermutlich gibt's den Scheiß immer noch und deshalb ist es ja jetzt gar nichts, was so abgeschlossen klingen wird. Ja, aber gehen wir doch mal rein. Ne? Also, freut euch hier an unserem Gute-Laune-Podcast, denn jetzt geht es wirklich happy weiter. Quitty Seeds, wieso eigentlich?
Ja, jetzt kommt unsere Rubrik, die mir sehr am Herzen liegt, und zwar ist es die Hinterzimmermaus der Woche. Wir highlighten in jeder Folge eine Person, die bei uns im Hinterzimmer ist. Und diese Woche ist es...
Tom Mooney.
Tom Mooney, wie schön, dass du bei uns bist. Herr der Emojis. Emojis könnte man auch sagen. Ja, vielen Dank, dass du hier bist und das ist wirklich eine große Bereicherung für unsere Community hier.
Alles Gute, Tom Mooney. Hinterzimmer, Maus der Woche. Sehr gut. Ja, dann, ich habe es ja schon reingeteased, Quitty Seeds. Was machen wir heute?
Wir reden über eine Zeit vor meiner Zeit. Und zwar sind es die 90er Jahre, als ich noch gar nicht lebte. Ach, aber meine Großmutter hat mir viel von dieser schönen Zeit erzählt.
Ja, da warst du noch 1 Baby. Und ich kann dir viel darüber erzählen, weil ich bin ja grundsätzlich, ein Mann, ne? Mansplaine sowieso über alles und jedes. Und die 90er oder die überhaupt so Epochen und die Popkultur, die damit zusammenhängt, da weiß ich mittlerweile wirklich viel. Also erstmal habe ich mich dafür immer schon interessiert, aber mittlerweile dadurch, dass ich oft auch in irgendwelchen Kolumnen und so mal wieder was zusammengefasst habe, die Eurodance, die was weiß ich, die Jugendsünden, die Comebacks aus irgendwelchen Phasen, habe ich das alles immer schon mal aufbereitet und freue mich, dass ich da jetzt so aus dem Vollen schöpfen kann.
Ja, du bist mal wieder wie so ein Rennpferd in der Box, du willst schon losrennen. Also ich würde gern kurz noch eine kleine Empfehlung vielleicht zu unseren Kollegen aussprechen, und zwar, wer sich für die 90er noch so ein bisschen interessiert, ihr könnt gerne mal in den Podcast Never Forget reinhören.
Ja, wir lieben den Podcast Never Forget von Fabian Söthoff und Stefan Rehm-Rotzanes, beide auch beim Musikexpress, beziehungsweise Fabian ist da ja ausgeschieden. Und wir haben jetzt gerade die aktuelle Folge gehört, das tut nichts zur Sache, aber da kann man ja, das kann man ja sagen, man kann es ja auch hören, da ist der eine, wirkt so ein bisschen betrunken und ein bisschen ist vielleicht untertrieben. Und das war so lustig, weil das sonst hat es immer so eine...
Bisschen steif manchmal und jetzt war es irgendwie sehr aufgerockert. Also wir haben spekuliert, ob es so sein könnte. Scheinbar war es so. Aber ach, die sind irgendwie süß, finde ich, miteinander und ballern einen zu. Also sie reden auch oft gleichzeitig. Das ist ein bisschen viel Information. Aber wer wirklich Input haben möchte, Empfehlungen, kann da mal reinhören.
Genau, so werden wir es jetzt nicht machen. Also dass wir so deep über irgendwelche Einzelfänomene reden und von einem zum nächsten kommen, also hoffe ich. Sondern ich hatte so gedacht, wir haben so einen Konversationsfragebogen über beste Platte, ne, bestes Ereignis und das geht man so reihum durch. Also wir sind ja nur zwei. Und das ist natürlich auch sowas, könnte man sich auf einer Party vorstellen. Man sitzt da auf der Armlehne von einer Person, die man attraktiv findet und die man nicht so gut kennt. Und dann geht man das so durch. Ne? Was war so dein Lieblingskonzert in dieser Phase? Ja, am besten.
Auf ich die muss Armlehne.
Mal
gucken.
Du musst nochmal die Leute ein bisschen unterhalten. Ich muss nochmal husten.
Genau, also Liebes müssen nochmal husten. Das ist auch richtig so, damit die Stimme wieder ganz frei ist, ja, über die 90er zu sprechen.
Das klingt ganz gut. Ich höre es ja selber, dass ich da so belegt klinge, aber vielleicht nimmt man dann so, das war die Stimme, die Folge, wo er so ein bisschen rauchig klang.
Ja.
Obwohl, wenn man sich so vorstellt, die Person klingt so rauchig, weil sie so Whisky gegurgelt hat, das ist so gleich sexy. Die Person hat eine schwere Nebenhöhleninfektion. Oh je. Also vielleicht dieselbe Stimme, aber dadurch hat man vielleicht jetzt nicht mehr so den Ausweg, dass man denkt so, sexy, sondern so, auweia.
Ja, das stimmt, ja, da hast du recht. Also ich klinge heute wie Otto Sander vielleicht, habe ich mir überlegt.
Ja, super. Ja, also,
soll ich dir mal die erste Frage stellen?
Warte mal, soll so ein bisschen einfach die 90er nochmal Revue passieren lassen. Es ist das ja allgemein, die Retro-Phänomene, also du brauchst mir ja niemandem erklären. Wie waren denn so für dich die 90er? Ist das so ein Jahrzehnt, wo du sagst, so, das war meine tolle Zeit. Nur du warst ja noch sehr jung, aber du hast ja doch, man kann es ja verraten, schon mitgemacht. Oder denkst du gar nicht so dynastisch in Dekaden?
Ja, also ich glaube, da war so viel los bei mir in den 90ern, von Abitur bis Ausbildung bis Studium. Also ich denke immer, meine Güte, da ist so viel passiert. Ausziehen von zu Hause. Also ich fand es schon sehr, sehr dicht, was da alles geschehen ist. Erste große Beziehung, also langjährige, die anfing und dann auch zu Ende ging. Und ja, es war, also ich war nicht glücklich in der Zeit, aber es ist viel, viel geschehen auf jeden Fall. Also sehr viele so Selbstfindungen und irgendwie das Ablösen von zu Hause, alles schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen, es war schön. Es war einfach sehr anstrengend und intensiv so, ja. Ich weiß nicht,
toll,
ob das jetzt so angenehm ist, das zu erzählen.
Ja. Nee. Ich wollte ja nur mal so ein kleines, damit die Leute schon richtig Lust bekommen. Und wenn sie dich hören, merken sie,
ein Scherbenhaufen, die 90er.
Ja, ein Scherbenhaufen, das sind die 90er. Da schauen wir doch mal genauer hin.
Ja, und du?
Dieses Power-Jahrzehnt.
Wie hast du es empfunden?
Ja, mir geht es genauso, dass natürlich ganz viele bedeutende biografische Sachen erstmal überhaupt reinfallen. Also das erste Mal Sex, dass ich bin von zu Hause ausgezogen, ich habe auch eben angefangen zu studieren. Ich habe vor allem damals dann Südhessen, Darmstadt, da habe ich studiert, das habe ich dann verlassen und bin nach Köln gegangen. Und das war für mich eine sehr prägende Phase. Da hat sich das alles, was vielleicht auch Leute mit mir in Verbindung bringen. Ich war ja dann bei einem Musikmagazin, das war ja dann eben alles Köln. Und das hat sich da alles erstmal entsponnen über die 90er. Und natürlich dieses Popkulturjahrzehnt, was es war. Es war ja das erste Jahrzehnt der Wiedervereinigung. Es war ein Jahrzehnt, in dem es den Plattenfirmen so gut ging. Wegen der Einführung der CD hatten die ganz viel Geld plötzlich, weil sie eben ihre alten Sachen nochmal neu verkaufen konnten.
Das habe ich auch wirklich nur durch dich erfahren. Wir haben da öfter mal drüber gesprochen und es wird mir auch jetzt immer klarer. Ja, also warum ist da so viel passiert? Eben, ja, wegen dieser Zweitlizenz, kann man sagen, die eigentlich nicht viel gekostet hat.
Genau, und deshalb hatten die Plattenfirmen diese Möglichkeit, wir machen einen Musiksender, sowas wie MTV machen wir auf Deutsch, deshalb gab es Viva. Und Viva ist ja, denke ich, ein sehr großer Motor einfach auch gewesen für die Popkultur, dass Popkultur eben nicht nur so ein Nerd-Ding war oder so ein Spezialisten-Ding, sagen wir es mal so, sondern dass es auch so im Mainstream plötzlich war, so mit Heike Makatsch und Nils Buckelberg und es gab von Grunge bis Britpop, deutschem Hip-Hop und so. Es sind auch ganz viele Genres, die ihren Ursprung in den 90ern haben. Und das war halt ein sehr reiches Jahrzehnt dahingehend.
Nicht Fun-Punk, wie wir gelernt haben auf deiner Tour.
Ja, genau. deshalb bin ich da, ja, und natürlich, also man muss ja auch sagen, genau das möchte ich noch erwähnen, damit es so ein bisschen verortbarer ist, dass ja jede Generation irgendwann dann vielleicht den Kontakt zur eigenen Jugend verliert oder dass dann eben neue Generationen nachrücken und dass dann aber die Alten sind ja nicht weg, sondern die fangen dann irgendwann an, auf die Jahrzehnte ihrer Jugend oder ihrer Highlight-Zeit zurückzublicken. Und deshalb wird halt jedes Jahrzehnt einfach auch wieder recycelt, was ganz selbstverständlich ist. Und jetzt sind ja quasi die Nuller eigentlich dran, weil diese Generation ist jetzt alt, in Anführungszeichen, aber bekommt jetzt Kinderjobs und ist jetzt weg vom Fenster von der ersten Verwertungskette, sondern muss jetzt da wieder zurückblicken. Und die 90er sind da mittendrin, ne? Da gucken ja alle gerade auch wieder drauf. Das entdecken auch ganz junge Generationen, entdecken das, weil es wieder recycelt wird, der Style aus dieser Zeit ist lange genug her, um ihn wieder geil finden zu können. Vielleicht auch über Umwege oder über Ironie.
Ja,
gehört selbst das Arschgeweih kommt wieder.
Ja, ja, natürlich, ja. Ja, und ich denke auch in den 90ern würde ich sagen, andersrum gesehen, ich weiß schon, dass wir sehr auf die 70er geguckt haben. Also ich habe ja auch ganz viele Klamotten von meinen Eltern dann getragen und Hair haben wir plötzlich in der Schule aufgeführt und sowas, ja.
Das ist, denke ich, der wichtigste Hinweis, wenn man so ein bisschen verstehen will, wie so ganz, dass das sich halt immer wiederholt. Du hast es gerade gesagt, 20 Jahre ist der Punkt. Also jetzt guckt man nicht auf die 10er Jahre, sondern davon löst man sich ab erstmal. Jetzt guckt man auf die Nullerjahre Sachen, die halt wirklich abgeschlossen sind und beziehungsweise eben auch gerade die 90er. Also jetzt sind die 90er und die Nuller kommen jetzt und ja, dann in den 30er Jahren, Gott, so Gott will, gucken wir dann auf die 10er Jahre. Puh, keine Ahnung. Ich freue mich schon.
Können wir jetzt mal die Folge aufnehmen?
Da habe ich echt keine Ahnung. So, dann, ja, Quittisizi, wir haben uns jetzt hier kennengelernt auf einer Party, sind erstmal geguckt, was hat der Gastgeber, die Gastgeberin für CDs und haben da was aufgelegt.
Wir haben gelacht und gelacht, was die da im Regal haben.
Genau, jetzt sind wir in der Küche rauchen und lernen uns kennen und damit es irgendwie so ein bisschen moderierter ist und man nicht immer nur dasselbe sagt und hört, sagt man so, ach guck mal, wir fragen uns mal, was hast du in den 90ern gecheckt? Beziehungsweise was verbindest du damit? Man kann ja auch Fan der 90er Jahre sein, ohne da groß schon handlungsfähig gewesen zu sein, weil der Style auch wieder da ist. Und bitte, Quittis.
Oh Gott, das ist, der Druck steigt. Ich bin total aufgeregt.
Oh ja, hallo. Ja, wo kommst du noch mal her? Wo schläfst du nachher?
So redest du auf Partys. Ja, also ich hole mir noch mal einen warmen Gin Tonic. Ich glaube, das Eis ist alle.
Ja, ich bin schon total hagelvoll und ziehe einfach weiter Drogen auf dem Klo. Nein, eben nicht, sondern so eine Party, wo man auch mal jemanden kennenlernen möchte.
Ja, also ich sage ja, wie gesagt, in den 90ern, also ich würde jetzt, also ich muss jetzt nicht dauernd alles entschuldigen oder so. Also ich sage einfach, ich war da sehr anders vielleicht nochmal aufgestellt, als du jetzt vielleicht erwartest. Ich habe einfach ganz viel nicht mitbekommen. Ich habe zum Beispiel ein Lieblingsalbum gehabt von Sarah McLachlan, Fumbling Towards Ecstasy. Vielleicht so sinnbildlich für, ich habe halt auch Tori Amos gehört, also so Frauen, die zu Klavier singen. Und habe tatsächlich auch Musik aus den 70ern dann so wiederentdeckt. Also Fleetwood Mac und...
Also das wäre jetzt die Frage. Ich glaube, das haben wir gar nicht formuliert. Ein Album aus den 90er Jahren, wo du sagst, das ist für mich, das ist immer noch geil, das habe ich damals geliebt, beziehungsweise liebe ich heute. Und man, um das jetzt auch nochmal wieder zu entschuldigen, das ist so ein Fragebogen, den könnte man morgen dann vielleicht anders ausfüllen.
Ja, auf jeden Fall. Wie soll man sich auf ein Album konzentrieren? Aber ich habe es ja so ein bisschen umrissen, wie ich da so stand zu der Zeit.
So, jetzt sag mal, du hast gesagt Sarah McLachlan.
Ja, Sarah McLachlan. Lachlan, Fumbling Towards Ecstasy.
Ist das das mit Time? Nee, das ist Amy McDonald.
Ja, die war später, ja.
Aber was ist Sarah McLachlan? Sing mal was.
Listen as the wind blows from a great and cross divide. Voices trapped in yearning, memories trapped in time. The night is my companion, solitude my guide. Linus macht schon so Stoppbewegung.
Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich mache dauernd hier so die Geste so.
Cut.
Das ist zu lang. Man kann nicht so lange singen. Doch. Also das habe ich wirklich, das klingt wirklich schön, aber das klingt wie so eine, wie so Barmusik aus.
Ja, sie ist
selbst ausgedachte.
Nee, also es ist halt so sehr lyrisch und also so eine empowernde Musik, finde ich. Also mich hat das sehr bekräftigt, auch die Texte sind sehr schön. Und ich hatte dich mal drauf gestoßen, kanntest sie nicht. Da hatten wir die Serie geschaut aus den Nullerjahren Queer as Folk.
Ah.
Und da kommt ein Song von ihr in so einer Remix, Eurodance, Dancefloor-Version. Also die ist schon, also die gibt's auch immer noch. Ich habe auch gesehen, dass sie immer noch Platten macht. Und ja, also dieses Album war wirklich toll. Ich finde es auch nach wie vor fantastisch. Also so ein bisschen so Jens Friebe auf Englisch aus den 90ern als Frau.
Ja, gut, dass du mich auch nochmal darauf hinweist, weil ich kann mich erinnern, wir haben darüber schon mal gesprochen und dann ist mir aufgefallen, dann tauchte das auch bei American Dad irgendwie plötzlich auf und ich dachte so, hä, ist ja verrückt, hat ja gerade Quittisdienst gesagt und ich dachte, wer ist das?
Genau.
Deshalb muss ich mich da so ein bisschen dran gewöhnen, das muss man halt immer nochmal wiederholen für mich. Und das ist ein Act aus den 90ern, ne?
Genau,
du hast jetzt gesagt, das
diese
klang
Platte ist auch aus den 90ern.
Ah, ja.
Dann habe ich wirklich rauf und runter gehört. Also ich habe die CD geschenkt bekommen von einem Verehrer und die habe ich mir dann auf Kassette überspielt und im Auto auf und ab gehört.
Wunderbar, vielen Dank. Da haben wir uns ja schon mal ein bisschen näher kennengelernt hier auf unserer Party.
Ja, wie war es denn bei dir, Linus?
Ja, ich habe dann auch gedacht, so, was soll das denn? Eine Platte aus einem Jahrzehnt, das ist ja wirklich lächerlich und oft ist es ja so, wenn man dann so eine Platte oder ein paar Platten für sich sprechen lassen will, da geht ja auch viel um die Distinktion, dass man zeigt, so, oh, das bin ich und das habe ich gecheckt und in Wahrheit hat man nur Schlumpfentechno gehört, aber dann doch gibt man lieber was anderes an, von dem man weiß, so, oh, das ist natürlich Distinktion.
Mhm.
Und es ist aber tatsächlich so, als ich dann ein bisschen nachgedacht habe, dass es eine Platte aus den 90ern gibt, die ich wirklich für so stark halte und die ganz nah an mir dran ist, an dem, was ich gerne höre, an dem, was ich auch erlebt habe. Und deshalb finde ich es gar nicht so schwer.
Ich bin so gespannt.
Ja, du weißt es natürlich. Dann es ist die Regierung. Mit unten. Die Regierung war eine Band der sogenannten Hamburger Schule, auf dem Label auch von den Sternen und Tokotronik dann rausgekommen, dem gleichen Lars Dohr. Also es war deshalb keine, das ist jetzt nichts, was ich so ganz aus dem Hut ziehe, aber es war eine Platte, die wenig letztlich in der Breite irgendwie Widerhall fand. Aber so ein bisschen, man sagt ja bei Velvet Underground, das ist irgendwie diese eine Platte mit der Banane, die hat dann halt mal 5000 Leute gekauft, aber alle haben danach dann irgendwie Bands gegründet oder so. Mhm. Und ein bisschen ist es hier vielleicht auch so, dass das wirklich eine ganz tolle Platte ist. Und mir begegnet sie zumindest in meinem Umfeld dann doch auch immer mal mehr. Wahrscheinlich.
Grüße an Andri auch, ja, an der Stelle.
Genau, Andri Bayerlerer aus der Schweiz. Und mit dem unterhalte ich mich gerne in den Zitaten von der Regierung. Und man muss wirklich sagen, also die Regierung ist sowieso eine Ausnahmeband gewesen, kam eigentlich aus Essen, Tilman Rosmi, und der ist dann auch nach Hamburg gezogen wegen diesem ganzen Wahn, der da so ein bisschen losgetreten wurde, diesem kleinen Riesending ist vielleicht das Richtige. Tilman Rosmi hat da dann mit so Protagonisten der Hamburger Schule dann nochmal die Band neu formiert. Und es ist halt einfach wahnsinnig toll, was die dann nochmal draus gemacht haben. Also es ist so eine ganz andere Art noch, der mit deutscher Sprache umzugehen, wie es sonst vielleicht die Hamburger Schule gemacht hatte. Es war ja immer so ein bisschen artifiziell, auf jeden Fall. So Blumenfeld ist ja schon noch so ein bisschen das Kunstlied und so und sehr intellektuell. Und das war halt sehr spannend, dass man sich dann deutscher Musik wieder nähern konnte, weil sie plötzlich nicht mehr so stumpf war oder so einfach. Aber dann gab es ja auch in dem ja schon wieder diese Anti-Bewegung, dass so Tokotronik ja auch so entwaffnend einfach eingestiegen sind mit den ersten Platten. Lachen, Sachen, Krachen, das war natürlich auch toll, so ganz schöne Reime, die aber nicht so distinguiert waren. Und die Regierung hatte dann eben auch noch, es war fast schon noch so, da ich weiß es jetzt nicht wie Marius Müller-Westernhagen, aber es war halt so, das so war es eben nicht, aber es war halt, es waren so keine Berührungsängste zu plötzlich irgendwie solcher Musik und es war was ganz anderes. Es
ist aber, halt sehr viel Gefühl auch drin, finde ich.
Ja, ach so, kommt zusammen, jetzt hätte ich auch gerne was gesungen, aber ja. Also berühre mich ganz tief und wo noch niemand war, da sind Schritte auf dem Flur, ist da jemand da? Also das ist die Platte unten, wer sie nicht kennt, würde ich unbedingt nochmal jeder und jedem empfehlen, da mal ein Auge drauf zu richten, weil es wirklich eine herausragende Platte. Und wenn man deutschsprachige Musik mag, vielleicht ist genau das, wo man sagt so, wow, warum kenne ich das nicht? Weil es halt nicht so bekannt ist, wenn man jetzt nicht da in den 90ern schon so total aktiv war. Kann einem durchgegangen sein.
Ach, sag mal, Linus, kann das sein, dass du was mit Musikjournalismus machst? Du kannst so gut über Platten sprechen.
Nein.
Das ist richtig mitreißend.
Ja, also das ist wirklich eine Platte, wo ich mir sicher bin. Ne? Bestimmt der ein oder andere kann damit nichts anfangen, aber wer vielleicht dafür ein Herz hat, dann freue ich mich, wenn ich die Person wäre, die sie da draufgestoßen hat. Ja.
Man kann es nicht festhalten, man kann es nicht mitnehmen.
Ist es hier und es gleitet mir schon wieder durch meine Hände. Wahnsinn. Ah. Und es ist weg, aber es ist immer da. Ja, ganz toll. Also die Regierung und...
Oh, ja. Ja, kein Wunder. Also
ja. Und wir wollten ja eine kürzere Folge machen, weil wir sind ja noch schwer krank. Also lass uns das mal dann jetzt... Aber bei der Regierung wollte ich es wirklich mal... beim nächsten kann ich es vielleicht leichter machen oder schneller.
Was willst du da sagen? Die zwei Nasentanken, super. Nee, das war in den 80er Jahren.
Nein, du musst natürlich erstmal die Frage formulieren. Wie wäre denn die Frage jetzt?
Beachte mich nicht, nur weil ich das nicht so auf dem Schirm habe wie du. Also Leute da draußen, nicht, dass ihr euch total wundert, was ich da rede. Die nächste Kategorie ist ein Film. Linus, fang du doch mal an. Welchen Film hast du in den 90ern gesehen, der dich geprägt hat?
Also wenn ich jetzt
über
mit dir
sprechen möchtest,
mit dir auf dieser Party, auf dieser ominösen Party, wo wir uns kennenlernen und da diesen Fragebogen benutzen, ich wäre ja jetzt eh schon verliebt in dich, wenn du auch mir die Möglichkeit noch gegeben hättest, jetzt über die Regierung zu reden. wären wir wahrscheinlich gar nicht mehr zu dieser zweiten Kategorie gekommen. Aber stellt euch vor, ihr anderen, ihr seid hier auch noch dabei, ne, in dieser etwas größeren Runde, dann muss es jetzt nicht so ein Date-Ding sein, sondern so, es geht so reihum, wir fragen reihum, was ist euer Lieblingsfilm der 90er? Ich fand das wirklich schwieriger und bin froh, dass mir ein Film eingefallen ist, der total, also jetzt bitte verachtet mich nicht für diese Wahl. Achtung, Titanic.
Wirklich? Ach ja.
Titanic, ich habe das damals nicht so geil gefunden. Natürlich, ich habe mich wie bei jedem größeren Hype, und Titanic hatte wirklich so einen Hype, da war ich dann mir auch wieder schon zu fein. Und dann war ich irgendwie mal krank oder so, ich weiß es nicht. Ich habe dann den Film doch gesehen und es hat mich mega erfasst. Ich mag gerade auch diese Länge, also dass das so eine epische Sache ist. Also ich mag auch in Herr der Ringe wahrscheinlich am meisten die Laufzeit, dass man sich so einfach mal so geborgen fühlen kann in so einer Story, dass die einen jetzt wirklich jetzt erstmal trägt. Und ich habe da immer auch geweint dabei und da ärgere mich jedes Mal, dass da die Leute nicht aufpassen, wenn da der scheiß Eisberg kommt. Und ja, also ich finde das einen wirklich tollen Film, aber das muss man jetzt wirklich niemandem verkaufen oder so. Keine Ahnung, mir ist kein anderer eingefallen und bei dem wüsste ich, da würde ich mich für dich immer gerne dabei sein. Und wie ist es aber bei dir?
Ja, Titanic habe ich ja wirklich erst mit dir mal gesehen. Also wie gesagt, in den 90ern war ich halt ein bisschen woanders irgendwie unterwegs. Ja, also ich habe zum Beispiel mir rausgesucht, also es gab viele Filme, die ich mochte, aber sehr geprägt, und ich habe mir auch den Soundtrack dann gekauft, hat mich Ghost Dog, Way of the Samurai von Jim Jarmusch, den ich dir auch schon gerne mal zeigen wollen würde. Also es geht um tatsächlich eben einen modernen Samurai sozusagen. Und der Soundtrack ist halt von Reza gemacht, also von Wu-Tang Clan. Mhm. Und es ist halt einfach ganz tolle East Coast Hip-Hop. Also da bin ich irgendwie einfach auf Wu-Tang Clan und East Coast Hip-Hop gekommen. Und also ich fand das auch, irgendwie hat mich das auf irgendeine komische Art anscheinend auch empowered. Also diese Beats und dieses böse Gangstertum und dieses Schimpfen.
Mhm.
Fand ich, glaube ich, damals. Also,
das spielt nicht in Japan.
Wegen. Nein, überhaupt nicht. Nee, aber es geht um die Art. Also der Typ, der Darsteller, ist eben ein Samurai im Herzen. Und da gibt es ja ganz bestimmte Codes und Ehrenhaltungen. Und ja, ich kann jetzt den Film nicht erzählen. Aber also es fand ich toll, diese Geschichte eben, dass es einen modernen Samurai geben kann, der halt einfach ganz normal aussieht wie ein Hip-Hopper.
Was ist ein Samurai? Ist das nicht jemand, der irgendwie so ein Auftragskiller?
Ja, ja, genau. Aha. Ja, genau. Und das ist ja. Er halt auch. Und es ist halt wirklich eine ganz geheimnisvolle Geschichte. Und ja, also es ist halt jetzt niemand, der dann einfach nur so mordet, weil er Bock hat, sondern halt wirklich nur mit Ehre. Also das hat mich irgendwie begeistert.
Mir.
Ja, ich dachte, ich möchte das auch.
Ja, vor Gericht, ne, ich morde nur mit Ehre. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie mir hier mit Ihrem bürgerlichen Gesetzbuch wollen.
Ja, eben. Also das fand ich irgendwie so toll.
Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Leute, die ohne Ehre morden und trotzdem noch hoch im Kurs stehen. Deshalb.
Ja, ich konnte es sehr nachvollziehen. Und er hat ein Herz für Tauben. So viel sei verraten.
Ghost Dog, Quitty Seeds, diese wunderbare Frau hier hat für uns diesen Film dabei. Ich habe ihn ja noch nie gesehen, warum gucken wir den nicht mal?
Ja, eben. Gleich nachher.
Sehr schön. Quitty Seeds. So, also das geht ja viel zu lange, habe ich das Gefühl hier. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, das einfach nur aufzuzählen.
Nee, man muss ja irgendwas darüber sagen.
Vielleicht, gucken wir mal weiter. Ein Buch aus dieser Zeit. Das fand ich auch sehr schwer. Ich fand, glaube ich, alles bis auf die Regierung sehr schwer.
Ich habe mich jetzt auch auf etwas kapriziert, also was mich auch immer noch beschäftigt. Und zwar ist es nicht ein Buch, sondern es ist eine Reihe, und zwar Die Mumins von Tove Jansson. Sind ja eigentlich Kinderbücher, ich weiß. Aber
ich dachte, die kommen aus den 60ern. Denke ich ja immer.
Ach so, ich dachte, das, was mich in den 90ern beeindruckt hat.
Ach so, das ist tatsächlich schon älter, ja.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall aus den 60ern. Und die wurden aber, vielleicht gilt das dann doch, in den 90ern nämlich wieder entdeckt und neu aufgelegt und zum Teil auch dann neu übersetzt. Und ich habe sie eben dann, als ich dann Buchhändlerin war, ich habe ja eine Ausbildung gemacht, und da habe ich die mir dann alle bestellt und die sind so tiefgründig, also es ist so weise. Und es gibt auch ein Buch, Mumins für Erwachsene, und da gibt es eine Deutung, nein, Linus, eine Deutung eben, die, also es ist so ein bisschen so aus so C.G. Jungs Perspektive, so welche Aspekte in jeder Figur eigentlich angelegt sind, also der Schatten und die Mutter, der archetypische Vater, der Abenteurer. Also ich fand das fantastisch, ich finde es immer noch ganz auch beruhigend immer wieder und so tröstlich, so tiefgründig. Ja, die Mumins haben ihren Zauber nicht verloren.
Ja, das sehe ich ja immer wieder. Du hast ja zum Beispiel, du trinkst ja sehr viel Kaffee und hast ja so Mumins-Tassen, und ich habe dir auch schon mal so eine besonders düstere schenken dürfen, und das finde ich ja wirklich auch sehr toll. Ich habe das nur durch dich kennengelernt. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir haben ja auch schon mal über die Mumins gesprochen. Ich weiß noch, dass du mich mal bei einem Podcast so böse angeschaut hast, als ich sie depressive Nilpferde nannte.
Ja, ich habe auch ein bisschen Respekt jetzt gehabt, ob du es gleich nochmal sagst, aber...
Nein, das würde ich nicht mehr sagen.
Sehr gut.
Ja, also nein, das finde ich wirklich auch toll. Ich finde es ein bisschen unheimlich, aber das ist ja dann auch der Reiz, dieses etwas Düstere, und also sonst wäre es ja auch einfach nur die Diddelmaus.
Ja, ich glaube, der Hang zum Düsteren, den habe ich halt. Ja.
Das zieht mich auch an dir so an, also so. Deshalb sind wir hier auf dieser Party jetzt hier zusammen mit der großen Runde und hören uns mal an, was die anderen noch für Bücher gelesen haben, falls sie mal jemals eins in die Hand genommen haben.
Ja, und du, Linus, so heißt du doch, oder? Linus?
Ja. Ich erzähle auch gleich mal langatmig die Geschichte von meinem Namen und mache mich nochmal wichtig. Und dann rufe ich die Nachteule an, dass nochmal was geliefert wird. Schön, unsere Rahmenerzählung ist auch irgendwie ganz nett.
Können wir nochmal weiter ausbauen, ja.
Ja, also ja, Buch fand ich jetzt das, was ich vorhin gesagt habe bei den Platten, das hat da so ein bisschen gegriffen, dass ich bestimmt irgendwelche dämlichen Bücher vielleicht besonders gerne gelesen habe. Und die würde ich jetzt dann aber nicht nennen, weil gerade bei Buch möchte man ja auch so zeigen, dass man jetzt nicht der letzte Kretär ist, beziehungsweise durchblicken lassen, also wenn man das merkt. Und ich habe trotzdem versucht, irgendwas zu finden, was ich wirklich gemocht habe, aber was mir jetzt nicht so wirkt, als wäre ich doof. Und ich meine, ich habe sehr gerne gelesen und sogar zweimal oder dreimal Relax von Alexa Hennig von Lange.
Ach, von der Alexa.
Genau, das war ihr allererstes Buch, meine ich. Das ist eine Literatin, die in diesem Zuge von dieser Popliteratur, die ja auch dann für mich sehr wichtig wurde, weil ich auch selber versucht habe, sowas zu machen. Also Christian Kracht natürlich und Stuckrad Barre. Aber es gab halt natürlich auch da, wie immer, wenig Frauen bei sowas. Also die zumindest so dann in der Wahrnehmung diese da so hochgekocht wurden. Und da gab es eben das von Alexa Hennig von Lange, und da gibt es so eine, irgendwie fand ich irgendwie ganz sexy, gibt es irgendwie so eine Geschichte, wo die dann Ecstasy nehmen und dann irgendwie Liebe machen und so, und das fand ich irgendwie toll, weil ich auch zu der Zeit Ecstasy genommen habe und fand die Schilderung dann, weiß ich nicht, ob es auch so präzise war, aber ich habe mich dann so wiedergefunden und fand das so toll, dass das darüber berichtet wurde. Ich habe dann sehr viel dann in dieser Art zu schreiben dann auch für mich dann, also sich selber dann wiederentdecken in einem Buch, ist ja das, worum es oft auch geht. Und das gelang mir in diesem Buch sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, worum es überhaupt ging, aber ja.
Das möchte ich auch mal lesen.
Genau, und da fand ich auch so, um nochmal so ein bisschen Achtung, jetzt hier so einen kleinen Bogen zu finden zu dem ganzen Sexismus, weil ich ja gerade gesagt habe, es gab nur Männer, die dann darüber wieder definiert wurden, und sie war so die eine, die da zumindest noch mitgemacht hat. Auf den Büchern von Christian Krach und Christian Kracht, so heißt es ja, und Stuckrad Barre und so, da sind halt auf dem Cover halt irgendwelche Sachen drauf. Größtenteils, denke ich, sind es typografische Cover. Und bei Alexa Hennig von Lange, ne, die hat so ganz, so Korkenzieherlocken, so rote und ganz viele Sommersprossen. Und die war immer auf den Buchcovern, musste sie immer drauf sein. Also, weil das war auch so ein Verkaufsargument, ne? Eine schöne Frau. Aha. Und das war dann halt, gehört halt auch zu dem Image und zu dem Produkt dazu. Mhm. Währenddessen die Typen, die durften halt einfach nur ein geiles Buch haben und einen geilen Ruf sich damit erarbeiten. Und irgendwann waren sie auch gesichtsprominent, weil sie in den Fernsehshows waren, aber sie mussten nicht per se gleich klar, hey, du siehst gut aus, ne? Das ist jetzt
unglaubliche Vorstellung.
Ja, deshalb, ich habe noch das Buch von, also Relax habe ich auch noch hier und da weiß ich auch noch eben, dass sie da vorne drauf ist.
Ah, das möchte ich lesen. Ich hatte jetzt einen Eintrag von ihr gesehen auf Instagram, weil sie jetzt mit einem neuen Buch unterwegs ist und auf Lesereise tatsächlich in Buchhandlungen ist und so und eben auch darüber dann geschrieben hat in diesem Posting, mit ihrem ersten Buch, wie alles losging, was sich seitdem verändert hat und über welche wilden Themen sie damals geschrieben hat, über was sie jetzt schreibt. Also sehr sympathisch, finde ich ja. Und sie folgt mir auch.
Toll.
Ja, ich bin jetzt aufgeregt.
Ja, also irgendwie, ich hatte jetzt letztens auch wieder was gesehen von ihr, wo ich echt gestaunt habe, dass sie seit Relax jedes Jahr, also Relax würde ich denken, ist so 98 gewesen, ne? Vielleicht ist es falsch, aber nicht ganz. Mhm. Und dass sie seitdem jedes Jahr ein Buch geschrieben hätte.
Oh.
Und ich habe nie wieder drauf, vielleicht das zweite danach habe ich dann schon noch gelesen und irgendwann hat sich auch schon von mir sehr entfernt. Also sie ist ja dann auch weggezogen von diesem Party- und Popliteratur-Ding, hat dann Kinder bekommen und es war halt eben, ne, ist ein bisschen adlig, Alexa Hennig von Lange. Also es war dann auch so eine Welt, wo ich dachte, so, das ist so bürgerlich, ne, so bürgerlich Feuilleton, das für mich ist da nichts mehr drin, jetzt wo sie nicht mehr Ecstasy nimmt und so. Aber ich finde sie, ich hatte auch irgendwann mal ein Interview gemacht für Intro und habe sie dadurch dementsprechend kennengelernt und fand sie auch sehr sympathisch. Mhm. Aber ich bin dann irgendwann ausgestiegen aus diesem Werk, was scheinbar so deep ist, weil wenn sie seit 98 jedes Jahr ein Buch geschrieben hat, das sind ja über 20. Irre.
Wahnsinn. Ach Linus, du kannst auch so schön über Bücher sprechen.
Oh Gott. Quittiseeds. Jetzt wird's wild. Das fand ich auch eine totale random Frage, aber für die Party, tun wir es mal im Dienste der Party. Deine liebste Konzerterinnerung oder so ein Konzert, auf dem du in den 90ern warst, wo du sagst, das ist es, da denke ich noch dran.
Ja, also du wirst staunen. Also ich habe ja sehr viel neue Musik damals gehört, auch durch meinen Freund, der ein Plattenlabel hatte. Da habe ich in der Alten Oper das Ensemble Modern gehört mit Mauricio Kagel. Also das war eine Jahrhundertaufführung und ich war dabei und war total beeindruckt, wer auch alles im Publikum war, zum Beispiel Wolfgang Riem.
Oh je, da muss ich jetzt, da wäre es mir jetzt peinlich schon bei der Party, dass ich denke, so soll ich jetzt davon ablenken, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon die Frau spricht. Oder soll man dann jetzt da nochmal seine Unwissenheit ausstellen und bei allem nochmal nachfragen, wer macht bitte was? Gib uns doch mal, also allen, die vielleicht so ähnlich low sind wie ich dahingehend, was ist das?
Ja, also ihr müsst mich halt auch so ein bisschen verstehen, ja. Also ich habe halt einfach, ich habe niemals Viva oder sowas geguckt. Ich hatte keine Ahnung. Ich lebte hinterm Mond und hatte halt diesen sehr, sehr alten Freund, also der schon über 40 war und ich war ja gerade mal 17, als ich den dann kennenlernte und dann, ja, in den 90ern war ich dann halt irgendwie so Anfang 20 und war dann immer auf den Darmstädter Musiktagen. Da wurde halt dann irgendwie John Cage willkommen geheißen und also einfach solche Musik. George Ligeti kennt man vielleicht aus Odyssee im Weltall, wie heißt der Film? Also eben so Musiker, also schon meistens Männer, würde ich sagen, also Komponisten, die eben keine Songs geschrieben haben, sondern also moderne Musik oder also man sagt eigentlich neue Musik, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, damals hat man das gesagt, ist eben sowas wie klassische Musik, also sowas wie Mozart oder Beethoven, aber halt zeitgenössisch. Also dann gibt's dann halt Orchesterwerke und Sonaten und Chorstücke, Orgelwerke, aber das ist halt meistens dann nicht so unbedingt schön anzuhören oder manchmal ist es halt auch eher nur interessant oder experimentell. Also von John Cage kennt bestimmt die ein oder andere dann das Stück. Wie heißt es?
433.
Genau, ja.
Ja, das kenne ich. Das habe ich letztens drüber geschrieben.
Ja, erzähl du.
Das ist einfach 4 Minuten 33 und der Pianist setzt sich an das Klavier und gibt möglicherweise auch noch dem Orchester ein Zeichen und dann wird 4:33 lang nichts gemacht. Also das ist quasi Stille und das der Reiz daran ist, dass man eben nicht, dass man nichts hört, sondern dass man dann so die Außengeräusche, du hörst halt so eben das Publikum, du hörst halt irgendwie, ja, also dass eben nicht alles totenstill ist und das ist so das Spannende daran, diese Metaebene von dieser Stille, die ja doch keine absolute Stille ist und dass das eben auf 4:33 dann Danke und dann Applaus, also genau. Obwohl nichts passiert ist.
Ja. Also wirklich beeindruckend, habe ich auch schon mal erlebt, diese Aufführung. Ja, und also wie gesagt, es ist ja auch schon lange her. Wer weiß, ich bin da auch raus aus dem Thema. Ja, wer weiß, wie es heute ist und was es heute gibt. Aber ich fand das damals halt wahnsinnig spannend. Ich bin mit meiner Freundin dann immer zu diesen Konzerten gegangen und wir haben dann halt gejubelt. Da waren da die Stars und also ich kannte halt sonst, also jetzt nicht so zeitgenössische Popmusik so sehr, sondern eher sowas halt. Hat mich interessiert.
Toll, aufregend. Und das hat dann nicht so was, hat das auch so was Hedonistisches mit sich gebracht oder vermutlich gar nicht? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich auf irgendwelche Konzerte und so gegangen sind, das war natürlich auch so soziale Vehikel, um Leute kennenzulernen, um Nächte durchzumachen. Die Musik war der Soundtrack, aber die war natürlich nur ein Teil eben, nur der Soundtrack, aber nicht, fast gar nicht mal die Hauptsache. Und da wart ihr dann, seid ihr danach nach Hause gegangen und habt darüber geredet und geraucht, oder was?
Ja, ich habe nicht geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken.
Oh, wow.
Und war halt, also es ging eigentlich wirklich nur um die Musik, von der wir halt total berauscht waren und von den Möglichkeiten. Also weil bei dieser Musik ging es ja auch immer darum, wie du es gerade kurz skizziert hast, also nicht die Instrumente nur so zu benutzen, wie man sie benutzt, sondern auszureizen oder... Zum Teil war es einfach nur Konzeptkunst, also sich etwas zu überlegen und es noch nicht mal auszuführen. Also man stelle sich vor, 48 StreicherInnen sitzen 48 Takte lang. So könnte zum Beispiel ein Musikstück geklungen haben, ja, so. Und da habe ich mit meiner Freundin dann immer rauschhaft drüber gesprochen. Und wir haben sehr viel schwarzen Tee getrunken zu der Zeit. Ja, so war meine Jugend.
Also jetzt habe ich jetzt zum ersten Mal auch das Gefühl, ich dachte so, oh Gott, das ist natürlich total beliebig, was wir hier machen, aber jetzt denke ich so, ach guck mal, jetzt hat man doch schon wieder so ein Gefühl für die Personen und auch jetzt für dich nochmal bekommen mit dieser Anekdote alleine.
Ja, Stichwort E- und U-Musik, falls du das kennst, also ernste und Unterhaltungsmusik und ich war halt dann ganz klar bei der ernsten Musik und Unterhaltungsmusik war so wie nicht gut genug, nicht wichtig. Hat ja mein Freund mir so eingebläut, deswegen habe ich es dann übernommen.
Ja, also faszinierend, faszinierend. Also das ist wirklich eine Welt, die ich nicht mal gestreift habe in dieser Zeit.
Nicht so viele haben diese Welt gestreift.
Ich war irgendwann später mal auf einem Konzert von Steve Reich.
Ja, genau.
Ist das auch sowas?
Auf jeden Fall.
Ah ja.
Aber also, das ist schon ein bisschen Pop. Kultureller, denke ich, da geht ja auch voll was ab und es klingt wie ein Zug und so.
Das war im Museum Ludwig und war eben auch so auf der Schwelle, nicht wahr, zwischen Pop und Hochkultur.
Das ist unterhaltsam,
denke ich. Ich fand scheiße. Also, aber das, also lag jetzt gar nicht mal an der Musik, aber mir hat das ganze Event und das ganze so, das Brimborium drumherum, konnte ich nichts mit anfangen. Aber gut. Ja, ich habe mir ein Konzert rausgesucht, was auch, also das fand ich auch sehr schwer. Also so bei Platten und so und Büchern, da kann man ja auch nochmal irgendwie gucken im Internet, was kamen denn für wichtige Bücher raus und so bin ich auch auf Titanic gekommen. Stimmt, das gab's ja da. Aber bei Konzerten ist ja Quatsch, da gibt's ja kein Archiv, das ist ja deine eigene Erinnerung, also auf welchen Konzerten war man und da wird's dann wirklich schon so ein bisschen schwierig. Man kann sicherlich so die ein oder andere erinnern, aber vermutlich war man, also ich sag jetzt mal, oder ich sag's mal in Ich-Botschaften, vermutlich war ich schon auf hunderten Konzerten in dem ganzen scheiß Jahrzehnt, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt einen Zettel hätte, wie viel würden mir einfallen? Also 20 davon vielleicht.
Ja.
Also da sind schon einige auch ausgelöscht, die vielleicht total legendär waren. Aber wenn ich mich nicht mehr erinnere, wie legendär waren sie? Ich habe jetzt genommen, die allwissende Billardkugel habe ich in Darmstadt in der Krone gesehen.
Was mag das sein?
Die allwissende Billardkugel, und es ist so ein bisschen redundant jetzt. Also das war die Band von Thies Münter, auch ein Protagonist der Hamburger Schule, der damals dann bei der Regierung eingestiegen ist und so kurz zusammen mit Hilmar Rosmi gerade die Regierung sehr geprägt hat. Und der hat so eine Orgel gespielt, so, ne, du hast ja auch von den 70er Jahren gesprochen, eben so, ah, diese schönen, warmen Orgeln, aber eben so ganz neu und gefühlt sehr, sehr heutig interpretiert, aber dieser tolle Klang. Also es war ein Wahnsinn, nicht toller Musiker, der auch viele Bands dann später noch gemacht hat. Er war unter anderem bei Stella und vor allem auch, das könnten Leute noch kennen, bei Phantom Ghost.
Genau.
Das ist ein Projekt mit Dirk von Lozo, wo die so ein bisschen zwischen, ja, hatten da so ein bisschen Horror-Kunstlied gemacht. Gibt's auch nicht mehr. Und der hatte eine eigene Band, die völlig nischig geblieben ist auch. Die Platten hießen Spinderellas Rache und Polaroids aus Amnesia.
Ja, irgendwie so Albtraumbegriffe.
Ja, es war halt wirklich, das war halt noch so richtig dieses Hamburger Schule, wo es halt so Gymnasiastenpop auch, wo es darum ging, besonders verstiegen und anspielungsreich zu sein. Und man wusste gar nicht, ist das jetzt schlau oder einfach nur Wortgeklingel. Und mir ist das jetzt so mal so exemplarisch in Erinnerung geblieben, aber ich finde, ich verbinde damit schon auch noch mal mehr, weil ich hab da studiert in Darmstadt und dann hat er da gespielt mit dieser Band und es war gar nicht so viel los, war selbst zu der Hochzeit dieser Musik, war das immer noch recht nischig. Und da habe ich auch kurz mit dem gesprochen und das war halt einfach so eine Möglichkeitsphase, also wo man, da habe ich dann eben die Bands, dann hat man die halt auch kennengelernt, weil das ja doch jetzt, ne, ich habe jetzt nicht Depeche Mode gehört, da hat man die Band dann nicht kennengelernt, sondern mir hat es halt so gefallen, so Teil von so einer Szene zu sein, beziehungsweise in diesem Fall zu werden. Mhm. Also, dass das dann irgendwie, ja, die Leute plötzlich dann auch mal für einen da waren und man, ja, dass sich daraus sowas ergibt.
Gestern hat zum Anfassen.
Ja, also das, und damals hatte ich eben, ich hatte ja schon die größeren Bands aus dieser, aus diesem Genre dann gehört und bin dann dadurch immer noch in diese kleineren Projekte dann gekommen, wie die allwissende Billardkugel. Und da weiß ich noch, dass ich dachte so, es ist immer spannender, noch weiter einzutauchen, noch zu gucken, wo ist es noch kleinteiliger. Und heute ist es so das Gegenteilige, dass ich immer denke so, oh nein, bloß nicht zu weit rein, dann verliert man ja wieder alle Aufmerksamkeit, alle FollowerInnen. Du musst halt immer gucken, dass es so breit wie möglich, dass jeder nochmal andocken kann. Mhm. Mache ich natürlich nicht, ne? Es ist ja immer noch sehr nerdig. Aber eigentlich fand ich das damals so, wenn ich jetzt so da gucke, dann denke ich so, bin ich so ein bisschen neidisch auf mein 90er Jahre alter Ego.
Ja, eben.
Dass ich noch dachte, so immer weiter rein, das ist dein Ding, ja. Und du musst niemandem erklären, sondern wenn nur noch du es verstehst und irgendwie die Single haben nur noch 20 Leute, das ist geil.
Ja, genau. Ja,
ja, so ist es.
Das Exzerpt aus einer Blase vielleicht, also die sich immer verkleinert und verfeinert, so stelle ich es mir vor, wie so ein kostbaren Auslese von einem guten Wein.
Ja, so ein Wert. Und jetzt ist es ja so, dass irgendwie alle Allianzen brechen weg und man steht wieder tatsächlich mit nur noch den Leuten, die allwissende Billardkugel kennen, da. Und es ist so, man ist so ein bisschen lost jetzt. Also, aber damals war das noch so toll.
Ich muss auch noch mal gucken, wer vielleicht noch Maurizio Kagel kennt. Naja, dazu ein andermal. Ja, Linus, so unsere nächste, was?
Genau.
Kategorie wäre, auf unserer Party geht das Gespräch jetzt, Mensch, Linus, sag mal, hattest du denn in den 90ern so eine Lieblingsklamotte oder ein Fashion-Accessoire?
Ich würde fast sagen, damit sollten wir es auch, damit würde ich es dann auch bewenden lassen. Also, weil es ist ja im Gegenteil noch länger als je. Wir nehmen einfach jetzt mal das als letzte Kategorie.
Mhm.
Und also ich habe diese Kategorie mir so ausgewählt, damit es eben nicht nur alles über Musik erzählt wird. Das ist ja Da muss ich ja aufpassen, weil Musik ist so mein Kernblick und meine Kernkompetenz. Aber deshalb finde ich natürlich diese anderen Aspekte auch. Fashion ist auch etwas, was ein Jahrzehnt natürlich definiert. Und ja, jetzt habe ich gerade schon über die allwissende Billardkugel so lange gelabert. Kannst du mir nicht noch mal kurz beispringen erstmal?
Ja, klar.
Ladies first, wie ich dann auf dieser Party sagen würde, mit großer Geste und meine Zigarettenspitze neu fülle.
Ja, also Fashion, das fand ich eigentlich ganz gut. Ich finde immer noch meinen Style eigentlich gut, wenn ich jetzt so Fotos sehe. Also beides auch natürlich sehr gewechselt hat innerhalb der Jahre. Aber sehr in Erinnerung geblieben ist mir ein Tweed-Jackett, was mir mein Onkel Klaus überlassen hat. Also es war halt dann ein Männerjackett natürlich und eben auch oversized. Aber es sah wirklich spitze aus bei mir. Und als so Accessoire würde ich sagen, meine kurzen Haare. Also ich hatte auch mal eine Glatze und ich hatte die Haare immer wieder anders gefärbt. Schwarz und rot und wasserstoffblond, was damals dann eher gelb war. Das fand ich irgendwie ein schönes Betätigungsfeld, so mich zu wandeln.
Ja, aber sind das so, also Tweed-Jackett, das kann ich nicht so einschätzen, aber das, was du jetzt so an Haarstyles sagst, waren das so individuelle Sachen, die jetzt so für dich stehen oder waren das tatsächlich so Sachen, die damals hip waren?
Ach so, ich rede von mir.
Ja, aber deshalb, also aber warst du dann so ein Outsider dann?
Ich meine
Glatze und so, ja, bunte Haare, das gab es natürlich schon in den 90ern.
Ja, ich war halt immer so, also wenn ich jetzt Fotos zeige, dann ich würde sagen, ich sehe halt aus wie eine Engländerin oder wie vielleicht eine Französin, keine Ahnung. Also halt sehr klassisch gekleidet, eigentlich immer nur schwarz oder weiß, weil mein Freund das so wollte, also dazu ein andermal mehr. Und der wollte ja auch, dass ich mir die Haare abschneide. Und es sah aber auch gut aus. Also ich finde, der Style war schon gut. Also so sehr klassisch und so eben dieses Jackett. Und sonst hatte ich auch gerne Kostüme an oder Pencil-Skirt und ja.
Und auch so mein Holzfällerhemd, hier Grunge.
Ja, das kam dann später, so Ende der 90er hatte ich dann die Haare, dann habe ich mich dann getrennt und habe die Haare lang wachsen lassen. Da hatte ich so richtige Locken, nussbraune Locken, ein Holzfällerhemd, wie ich es mir jetzt auch wieder gekauft habe. Dieses rot karierte, das
ja,
hatte
klar.
Ich damals auch.
Das sieht spitze aus.
Und ich hatte so Biker-Boots, wie ich aussah.
Hot. Also wenn jemand Biker-Boots hat, dann denke ich immer, ach, das sollte die Person auch im Bett dann mal anlassen.
Ja, die hatten Stahlkappen. Ich weiß nicht, ob du das so mögen würdest, aber wer weiß.
Man würde ja nicht versuchen, mit den Schuhen Sex zu haben. Also.
Ach so. Im Bett einfach so anhaben. Na gut. Gute Nacht.
Ah ja, sehr schön.
Ja. Und du?
Ja, also ich hadere ja mit den 90ern tatsächlich von, gerade auch als das jetzt wieder revivalt wird, alles von so der Fashion-Style. Es gibt so ein grundlegendes Ding, was mir nicht so gut steht und was ich mit den 90ern sehr verbinde und was ich nicht mag. Das sind ganz große Bündchen von den T-Shirts. Mhm. Also und so ganz große Aufdrucke, also natürlich das bekannteste ist wahrscheinlich so Vision Streetwear, aber auch so Hush Ultra, also so ganz riesige T-Shirts mit ganz großen Bündchen und na so ein bisschen so die Raver haben das vielleicht auch gerne nochmal so getragen, da gehört es vielleicht hin oder auch so Girly Look war da auch. Das hat mir halt, also nicht girly, sowieso hat mir jetzt nicht gestanden, aber das fand ich halt wirklich scheiße, diese oversized T-Shirts und natürlich diese Blouson-Styles bei den Hosen. Also so helle Jeans mit so ganz über der Hüfte und dann so
Buntfalten,
ja, und auch so eben so ballonig alles, die Schnitte, weil ich, also das hat mir irgendwie, da habe ich mich nie mit wohl gefühlt und wenn ich das auf Fotos gesehen habe, weil man konnte ja, gab ja noch nicht das Internet in der Form und also man war ja so ein bisschen auch den Sachen dann ausgeliefert. Es gab dann Hosenschnitte, die fandst du scheiße, die waren aber so aktuell, dass es keine anderen gab.
Ja.
Also außer man geht dann irgendwie zu C&A und nimmt halt so ein völlig, völlig formloses Ding, also was dann egal ist.
Ich war auch viel auf dem Flohmarkt zum Beispiel in der Zeit und in Secondhand-Läden, ja, aus dem Grund.
Ja, tatsächlich, ich auch. Und dann bin ich nach Darmstadt gezogen und ich habe ja gesagt, dieser Blouson-Style, und es war ja dann auch schon so diese ersten, so ein bisschen Hip-Hop-Streetwear, das war ja das, was ich jetzt eben beschrieben habe. Aber trotzdem gab es auch das 70er-Revival in den 90ern, wie du uns ja gelehrt hast.
Genau.
Und deshalb waren natürlich auch Schlaghosen waren schon in, aber die gab es dann nicht so. Also ich hatte es. Das gab's halt nicht so in so geilen Schnitten überall. Und da waren wir dann in so einem Second-Hand-Laden in Darmstadt. Ich war ja Student und dann so ein Second-Hand-Laden, also so richtig so im Hinterhof, so wo man auch dachte, ist es noch ein Laden oder schon so ein Messi-Drama eigentlich? So Tausende von so Kram und du musstest dich richtig so durchkämpfen.
Super.
Das war toll und da habe ich eine Hose entdeckt gehabt. Die war halt genau das. Heute gibt es die vielleicht wie Sand am Meer, aber damals hätte man die so nicht im Laden kaufen können. Die war halt eben nicht Highways, sondern so auf der Hüfte, sehr schmale Hüfte und war halt so dunkelblau, hatte einen gewissen Schlag, aber erst so ab dem Knie, also war in den Oberschenkeln so ein bisschen eng und der Schlag war jetzt auch nicht so ausgestellt und ich sah damit gefühlt affengeil aus und die habe ich getragen und geliebt und dann irgendwann ist sie leider im Schritt dann auseinandergefallen, wurde sie dann im Schritt schon so fadenscheinig und dann wird's dann halt auch doof. Dann kann man sowas dann immer noch tragen, aber wenn die Leute so sehen, so Gott, was ist denn da los? Das ist dann nicht mehr so schön. Aber das war so richtig so mit dieser Hose. Da bin ich dann in mein erstes Studentenwohnheim gezogen, Studierendenwohnheim und hatte dann diesen Look und habe mich so das Gefühl, ich konnte mich so neu erfinden. Ich war so in meiner Heimatstadt, war ich halt so der, so ein bisschen so ein linkischer Lauch, hatte so eine Funpunk-Band. Und dann war ich aber plötzlich in so der Studiestadt Darmstadt und war in so einem neuen Wohnheim mit ganz neuen Leuten und dann konnte ich immer ganz neu sein und ich war der Typ mit dieser geilen Hose.
Mit den Koteletten bis zu den Ellenbogen.
Ja, stimmt, da habe ich mir dann auch Koteletten wachsen lassen. Ja, also das, die Haare lang hatte ich damals auch, ja.
Also Lederketten, Lederband.
Lederbändchen hatte ich um. Und das war so mein Style. Und ja, also diese Hose vermisse ich wirklich immer noch. Die habe ich dann irgendwann, die ist dann auseinandergefallen.
Da steht dir immer noch gut.
Ja, jetzt habe ich tatsächlich so ähnliche Hosen, weil ich sie ganz normal in dieser komischen Billig-Fashion dafür für 25 Euro kann ich jetzt drei davon schon kaufen. Also, aber damals war das halt so was eben nur einmal zufällig da in diesem Second-Hand-Laden ganz hinten rausgewühlt war.
Toll. Mein Tweed-Jacket von meinem Onkel.
Onkel Klaus. Quidisitz, ich kann nicht mehr. Ich danke dir. Ich würde sagen, die Party verlegen wir jetzt mal ins Private.
Ja, ich zieh mal die Biker-Boots an.
Ja, und sonst nichts. Ja, also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr eure Lieblings-Items, die wir jetzt hier abgefragt haben, nennen wollt, ich glaube, wir können das ja auch in dem Posting so mal antriggern. Das würde mich wirklich sehr interessieren.
Mich auch. Bis dann.
Quidisitz, mach's gut. Hinterzimmer, we love you. Tschüss.